Ja, wir beschäftigen uns mit der Jakob-Josef-Geschichte. Wir lieben ja gerne, das so ein bisschen zu verkürzen. Im Buch der Genesis, wo da steht, heute ist das Kapitel 41 dran, da geht es um Jakob letztendlich. Und ganz interessant, einen ganz großen Raum nimmt Josef ein. Nicht? Jakob, der auch Israel heißt, dass da so ein ganz besonderer Berufener, der Josef sozusagen, irgendwo in diesem Jakob mit drin ist. Ja, das finde ich eigentlich schon ein Bild, worüber man nachdenken kann. Und wir haben ja gehört, in dieser Geschichte geht es um Träume. Also da gibt es immer Traumpaare. Ja, wir kennen so Traumpaare, das sind ganz tolle Leute, die super zusammenpassen. Aber da sind diese Traumpaare immer zwei Träume, mit denen Gott ziemlich deutlich und ziemlich klar, weil er zweimal redet, in das Leben von Menschen redet. Und wir wissen, diese Träume sind in diesem Buch Genesis in besonderer Weise ein Ausdruck vom Reden Gottes. Also wir können durch die Bibel gucken, Altes Testament, da werden wir feststellen, dass Träume nicht generell als Reden Gottes verstanden wird. Und mancher Prophet hat auch davor bewahrt und hat gesagt, es gibt die Träumer sollen ihre Träume träumen und die Propheten sollen irgendwo ihre Gesichter erzählen. Ich aber sage euch das Wort Gottes. Da merken wir schon eine andere Gewichtung. Ja? Also wir merken, die Leute damals, von denen hier diese Träume erzählt werden, die hatten kein Wort Gottes zum Aufschlagen. Ja, die mussten irgendwo das Reden Gottes irgendwo wahrnehmen. Und da ist dieser Traum so ein ganz wichtiger Weg, sag ich mal. Und auch für die Ägypter zum Beispiel, wir sind ja jetzt im Land Ägypten, da waren Träume immer verbunden mit diesen Reden der Götter. Da spricht etwas von dieser Welt, die über mein Fassungsvermögen und über mein Vorstellungsvermögen geht in mein Leben rein. Also dreimal Träume und ich versuche nochmal zurückzublicken. Der erste, Josef, erhält eine Berufung durch zwei Träume. Gott zeigt ihm, er wird mit ihnen seinen Weg gehen. Es ist für Josef aber, und das ist das Erstaunliche, eben jetzt plötzlich kein steiler Aufstieg, sondern ein Weg weg in die Tiefe und auch weg von seinem eigenen Dünkel vielleicht, von seiner eigenen Ruhmsucht vielleicht. Ich bin ja was Tolles, Gott hat zu mir geredet. Er wird ein demütiger Diener. Durch Anfechtung und Versuchung hindurch. Und dieser Weg, gerade dieser Weg, der führt in ein tiefes Vertrauen zu Gott. Komisch, nicht? Sagen wir, weg damit, weg damit, weg damit. Nein, dieser Weg führt ein tiefes Vertrauen zu Gott. Das ist sehr spannend. Auf jeden Platz kann Gott ihn damit aus diesem Vertrauen heraus gebrauchen. Auf jeden Platz, wo Josef sich findet. Manchmal sehr unvorteilhafte Plätze. Weil Josef weiß, Gott ist mit mir und weil Josef an diesem Gott festhält. Also das war das erste Traumpaar sozusagen, ihr wisst das mit den Sternen und der Sonne und alle verneigen sich vor diesem einen Stern und das mit den Ähren, die sich auf dem Acker alle vor seiner Ehre verneigen. Erstes Traumpaar, zweites Traumpaar, Josef kommt auf diesem Weg, den Gott in die Tiefe führt, ins Gefängnis und da kommen plötzlich diese Träume bei zwei Hofbeamten vor. Irgendwie wandelt sich da was. Gott redet nicht nur zu Berufenen, Gott redet zu den Hofbeamten des Pharaos. Komisch, ja, warum macht er das? Und Gott zeigt damit, er lenkt die Geschicke der Menschen. Gott lenkt die Geschicke, nicht die Götter der Ägypter vielleicht. Denn Gott kann reden. Und Josef kann sagen, was Gott redet. Und die Ägypter wissen es nicht. Und Josef lenkt uns da schon irgendwie einen Blick so auch auf Jesus. In dieser ganzen Szenerie, da kommt der Gerechte in das Leben der Ungerechten im Gefängnis, der Sünde, könnte man mal übertragen. Und der Gerechte spricht in das Leben dieser Menschen dort und gibt ihnen einen Blick für Gottes Reden. Es lässt uns ganz viel von Jesus entdecken, so wie Jesus gewesen ist. Und ich glaube, diese Josef-Geschichte oder diese Jakob-Josef-Geschichte verbindet sich sehr viel mit Jesus. Und in der Deutung der Träume der Hofbeamten zeigt sich auch eine zeitlose Wahrheit über die Sünde. Da hatten wir drüber geredet, es gibt nur zwei Möglichkeiten, worin ihre Zukunft bestehen kann, die Zukunft des Sünders. Entweder sie erleben die Gnade Sie werden aus Gnade freigesprochen. Beide Sünder, der Hofschenk und der Bäcker im Gefängnis, beide Sünder. Der eine wird erhöht und erlebt Gnade und darf beim König am Tisch sitzen zuletzt. Und der zweite muss unter seiner Schuld sterben. Bitter, bitter. Zwei Wege für Sünder. Auch das, finde ich, ist in der Bibel eigentlich eine wichtige Aussage, die schon im Alten Testament zu finden ist. Heute geht es ja um das dritte Traumpaar, wenn man so will. Ihr werdet hören und sehen. Aber wir sehen erstmal ein bisschen woanders hin. Heute ist ja Erntedank. Und hier stehen drei Tische diesmal, aber hier vorne so zwei, die deuten auch so ein bisschen auf dieses Traumpaar hin. Und sie greifen etwas von dieser Geschichte auf, diese beiden Tische. Und die haben irgendwie auch was, die Geschichte heute hat auch irgendwas mit einer Ernte zu tun. Mit etwas, was Menschen ernten. Was ihr Leben reich macht oder auch ganz anders in ihr Leben plötzlich als Minusernte dasteht. Ich habe nichts mehr. Also, und diese beiden Tische haben so ein Stück weit einen Bezug dazu. Da ist also die Mahlzeit, unser Erntetanktisch, der uns sagt, Gott ist gut, klar, Gott ist gut. Gott gibt gute Dinge ins Leben. Durch Gottes Güte leben wir. Wir danken dafür. Wir erkennen das an. Wir wollen das anerkennen. Und daneben ist ein Tisch, da ist das alles verzehrt, weg. Nur noch Müll. Wisst ihr, wenn man manchmal durch den Wald geht und manchmal passiert es ja tatsächlich, man findet im Wald so einen Haufen Schrott. Und da denkt man, Mensch, die Welt ist kaputt. Und genau das zeigt das. Die Welt ist kaputt. Da bleibt zum Schluss irgendwo ein Chaos, nichts. Gott schöpft und gibt in der Schöpfung und es gibt genau das andere. Ich kann Gutes erleben und ich kann erleben Gesundheit, Erfolg und ich kann erleben Krankheit, Schwachheit, Elend, Krieg. All das ist in der Welt drin. Das sind die zwei Tische. Und beide Tische sprechen zu uns und so ist Gott. Er redet in beiden Träumen zu Pharao. Also wir übertragen das so ein bisschen. Und das Interessante ist, am Ende der Träume des Pharaos, da könnt ihr schon mal drauf achten, bevor ich den Text lese, gibt es eben Traumpaar, eben nicht ganz so, ein Erschrecken. Aufwachen und Erschrecken. Jemand ist zutiefst angesprochen. Von dem, dass es eben nicht nur tolle Ernte gibt, sondern Dinge, die diese Ernte verzehren. Wo nichts mehr bleibt. Meine Gesundheit ist weg. Mein Vermögen ist weg. Meine Zukunft ist weg. Es ist weg. Schrecken. Aufwachen. Anfangen, über das Leben zu denken. Wofür? Wohin? Warum? Und das ganz Spannende an dieser Geschichte bei Jakob, Josef ist, genau da hört es gar nicht auf. Dann kommt Josef und redet und sagt, Pharao, ich habe eine gute Botschaft für dich. Gott wird helfen. Gott wird retten. Es gibt Rettung. Und ich sage dir und ich zeige dir, wie diese Rettung aussieht. Toll, ne? Das ist Evangelium im Alten Testament. Da merken wir was. Wow, so ist das Leben. Ja, zwei Tische und wir kriegen einen Schrecken. Und dann kommt jemand und sagt, es gibt Rettung, es gibt Hilfe. Gott sieht das. Gott spricht in dein Leben. Das finde ich ganz spannend. Und ich lese euch jetzt mal diesen Text, der meines Erachtens wirklich ein äußerst spannender Text ist. Zwei Jahre später also, Josef war im Gefängnis, zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Er stand am Ufer des Nil. Aus dem Fluss stiegen sieben schöne, fette Kühe und weideten am Ufer im Nil. Nach ihnen stiegen noch sieben Kühe aus dem Nil, die waren hässlich und mager. Die stellten sich neben die anderen Kühe ans Ufer. Dann fraßen die hässlichen und mageren Kühe die sieben schönen und fetten Kühe. Da wachte der Pharao auf. Aber er schlief wieder ein und hatte noch einen Traum. Er sah aus einem einzigen Halm 7 Ähren mit schönen, dicken Körnern hervorwachsen. Nach ihnen kamen 7 dürre Ähren, die der heiße Ostwind ausgetrocknet hatte. Dann verschlangen die 7 dürren Ähren die 7 dicken und vollen. Da wachte der Pharao auf und begriff, dass er geträumt hatte. Am Morgen war er so beunruhigt, dass er alle Wahrsager und Gelehrten in Ägypten zusammenrufen ließ. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte. Aber niemand konnte die Träume für den Pharao deuten. Da sagte der königliche Mundschenk zum Pharao: Heute muss ich ein Versäumnis gestehen. Als der Pharao damals zornig auf seine Diener war, ließ er uns in Haft nehmen. Man brachte mich und den Hofbäcker in das Haus des Befehlshabers der Leibwache. Dort hatten wir beide eines Nachts einen Traum, der sich für uns als bedeutsam erweisen sollte. Da war auch ein junger Hebräer, ein Sklave des Befehlshabers der Leibwache. Wir erzählten ihm, was wir geträumt hatten. Und er hat uns richtig gedeutet. Alles. Es kam genau so, wie er es uns vorhergesagt hatte. Ich wurde wieder in mein früheres Amt eingesetzt und der Bäcker wurde aufgehängt. Da befahl der Pharao, Josef zu rufen. Sofort holte man ihn aus dem Gefängnis. Ihm wurden die Haare geschnitten und er zog andere Gewänder an. Dann trat er vor dem Pharao. Der Pharao sagte zu Josef: Ich hatte einen Traum und niemand kann ihn deuten. Doch ich habe erfahren, dass du einen Traum nur zu hören brauchst, um ihn deuten zu können. Josef erwiderte dem Pharao: Ich selbst kann es nicht. Aber Gott wird dem Pharao eine gute Antwort geben. Jetzt lasse ich mal die Geschichte weg, weil wo der Pharao die Träume nochmal erzählt, wir haben sie ja jetzt gehört, ihr wisst das jetzt, ne? Es gibt ein paar schöne Feinheiten da drin, die lasse ich mal weg. Josef sagte zu Pharao: Beide Träume des Pharao bedeuten dasselbe. Gott hat dem Pharao durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Die 7 schönen Kühe stehen für 7 Jahre, ebenso die 7 guten Ähren. Das ist ein und derselbe Traum. Auch die 7 mageren und hässlichen Kühe, die danach herausstiegen, stehen für 7 Jahre. Das gilt auch für die 7 dürren Ähren, die der heiße Ostwind ausgetrocknet hat. Sie stehen für eine Hungersnot, die 7 Jahre lang dauern wird. Das war gemeint, als ich zum Pharao sagte, Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun wird. Es waren 7 Jahre gekommen, in denen in ganz Ägypten großer Überfluss herrschte, aber danach wird es 7 Jahre lang eine Hungersnot geben. Dann wird man in Ägypten allen Überfluss vergessen. Hunger wird das Land verzehren. Von dem Überfluss im Land wird man nichts mehr merken, wegen der Hungersnot, die dann kommt. Denn der Hunger wird sehr groß sein. Die Wiederholung des königlichen Traums bedeutete, dass bei Gott feststeht, dass er es bald tun wird. So, echt mal Luft holen. Schreck, negativ. Und jetzt kommt was Spannendes. Deshalb sollte der Pharao jetzt einen klugen und weisen Mann aussuchen. Ihn soll er als seinen Stellvertreter über Ägypten einsetzen. Außerdem soll er Verwalter für das Land ernennen. Auch soll er in den 7 Jahren voller Überfluss in Ägypten eine Steuer von einem Fünftel, 20%, erheben. In den guten Jahren, die kommen werden, sollen alle Ernteerträge gesammelt werden im Auftrag des Pharaos. Soll man in den Städten Speicher für das Getreide bauen, dann wird das Land genug zu essen haben. Wenn die 7 Hungerjahre über Ägypten kommen, so wird das Land nicht vor Hunger zugrunde gehen. Josefs Rede gefiel dem Pharao und seinen Leuten. Daher fragte der Pharao seine Leute: Können wir einen besseren Mann finden als diesen, in dem der Geist Gottes ist? Dann sagte der Pharao zu Josef, weil Gott dich all das hat wissen lassen, ist niemand so klug und weise wie du. Du selbst sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deine Anordnungen befolgen. Nur ich als der König stehe noch über dir. So sagte der Pharao zu Josef, hiermit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter in Ägypten. Der Pharao nahm seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn den Josef an Finger. Er ließ ihm ein weißes Leinengewand anziehen und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ihn in seinem zweiten Wagen fahren. Man rief vor ihm aus, auf die Knie! So ernannte der Pharao Josef zu seinem Stellvertreter in ganz Ägypten. Der Pharao sagte zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne deine Erlaubnis darf niemand in Ägypten auch nur die Hand oder den Fuß bewegen. Der Pharao gab Josef einen neuen Namen und nannte ihn Zaphenat-Paneach. Er gab ihm Asenat zur Frau, sie war die Tochter des Potiphera, des Priesters von On. Dann zog Josef durch Ägypten. Er war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Nachdem Josef den Pharao verlassen hatte, bereiste er das ganze Land. Bis Vers 46 habe ich gelesen, den Rest überlasse ich euch noch zu lesen. Ja, auch eine Predigt für sich, dieser Text. Trotzdem, ich habe noch 4 Punkte. Gott spricht zur Welt, ist der erste. Wenn Gott spricht, ist der zweite, gibt es Erwachen und Erschrecken. Und der dritte, was soll die Welt und ich vor allem hören und verstehen? Was denn? Und dann gucken wir noch mal ganz kurz, wo bleibe ich denn bei der ganzen Geschichte? Also, eigentlich eine Überraschung. Gott spricht zu Pharao. Die Welt. Pharao, gottgleiche Persönlichkeit in Ägypten. Ägypten eigentlich so, in dem Alten Testament ist es praktisch so ein Typus von die Welt, die Gott gar nicht braucht. Ja, Israel wusste, dass der Regen fällt und der Regen vom Himmel kommt von Gott und das Land feuchtet und die Erde feuchtet und das Geschenk Gottes und der Segen Gottes ist. Das wusste Israel, aber Ägypten brauchte das nicht. Die hatten den Nil, über 6600 Kilometer, ein riesiges Einzugsgebiet, riesige Wassermassen, die praktisch das Land fruchtbar machten. Die brauchten den Regen nicht. Die brauchten nicht den Himmel. Alles kam aus der Erde. Das ist die Welt. So lebt die Welt. So leben Menschen heute. Ich brauche den Himmel nicht, ich brauche den Segen nicht. Alles kommt aus der Erde, alles kommt aus meinen Kräften. Alles kann ich machen und da drinnen sitzen die kleinen Pharaos, die Gott gleich sind. Pharao, der Name kommt übrigens von großes Haus. Wahrscheinlich das Palasthaus des Pharao gemeint. Ja, wir fühlen uns echt gut, super. Und dann noch eine Ernte dazu, super, das Leben ist schön. So passt. Und jetzt ist es aber interessant, Gott spricht in die Welt. Er spricht zu diesen Leuten. Gottes Ziel, und das ist ja interessant, Gott will an seinem Volk handeln und fängt bei der Welt hier an. Irgendwie komisch, ne? Auch noch nicht so ganz verstanden. Gott fängt hier an der Welt an. Mit Josef. Und hat die Welt im Blick. Mit Josef. Um mit seinem Volk etwas zu tun. Auch spannend. Ich finde das sehr gut. Diesen Text. Also dieser Pharao, dieser Repräsentant, und er erlebt auf einmal, dass Gott zu ihm spricht, durch den Josef, dass etwas von dem Segen, den Gott dem Abraham schon versprochen hat, schon ganz früh in der Bibel wird das deutlich als Zeugnis gemacht, Gott sagt dem Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden, alle. Und hier fängt er an. Ägypten kriegt einen Segen. Gott spricht und das ist ein Segen. Eine Welt, die sagt, alles kommt aus der Erde, wir haben den Nil. Was brauchen wir den Regen vom Himmel? Was brauchen wir den Segen von Gott? Gott spricht zu diesen Menschen. Das finde ich stark, Gott spricht zur Welt. Durch diesen Samen Abrahams wird gesegnet. Und ich finde es ganz, ganz spannend, dass Paulus gesagt hat, im Galaterbrief, dieser Samen Abrahams, wisst ihr, das ist ja eigentlich gar nicht Israel und das Gesetz, sondern der Same Abrahams ist Jesus. Jesus ist der Same Abrahams. Durch Jesus wird die ganze Welt gesegnet. Und wir merken hier in dieser Geschichte schon etwas von einem Mann, der in die Welt kommt und durch den die Welt gesegnet wird. Also Jesus und Josef. Wieder haben wir hier so eine Parallelität, so eine gewisse Gegenüberstellung, wo Gott seine Geschichte uns schon vorweg erklärt, in gewisser Weise. Durch Jesus wird die Welt gesegnet. Durch einen Mann kommt der Segen in diese Welt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, diesen einzigen Sohn, die an ihn glauben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das finde ich so spannend, dass die Welt von Gott gesegnet werden möchte. Und wir sind Teil dieser Berufung, wie dieser Josef, und sollen in diesem Segen leben und diesen Segen in die Welt tragen. Das ist unser Auftrag, unser Job. Jetzt muss man noch ein bisschen genauer hinschauen. Ich habe ja schon manches gesagt, diese Fruchtbarkeit des Nils und so weiter und so fort. Wie ist das mit diesem Fruchtbarkeit und verzehrt werden? Ich habe so einen schönen Schöpfungspsalm gefunden. Das ist erstmal so, wie die Welt wahrnimmt. Ich habe was und es kann ruckzuck weg sein. Ich brauche kein gläubiger Mensch sein. Ich brauche nicht irgendwie spirituell unterwegs sein. Ich weiß, ich kann alles verlieren. Ich weiß, was ich heute habe und heute ist es toll und morgen ist alles weg. Ist alles weg. Ich habe nichts mehr. Ich stehe nackt da. Ich habe dem Tod, gucke ich ins Auge, der mir alles raubt. Schöpfungspsalm, zum Erntedank passt der. Menschen und Tiere halten Ausschau nach dir, damit du ihnen Essen gibst zur richtigen Zeit. Du gibst es ihnen, sie sammeln es auf, du öffnest deine Hand, sie essen sich satt an deinen Gaben. Erster Tisch. Wendest du dich ab, erschrecken sie. Zweiter Tisch. Nimmst du ihnen den Lebensatem, dann sterben sie und werden zu Staub. Psalm 104, 27 bis 30. Alttestamentlicher Mensch schreibt das auf mit einer alttestamentlichen Denkweise und Sichtweise, aber wir sehen heute genauso. Ich sehe genauso, wie das Zeug meine Kräfte oder meine, weiß was ich, Sehfähigkeit oder meine Hörfähigkeit mehr und mehr schwindet. Weg, einmal weg, weg. Hatte ich gehabt und weg. Mein Leben. Ich finde das spannend. Einfache Beobachtung. Der Psalm geht ja noch weiter und da spricht ein Mensch des Glaubens und er erlebt das Leben auch nochmal anders und er kann einerseits die Erschütterung merken hier in diesem Wort, aber dann gibt es Hoffnung und darum endet dieser Abschnitt. Schickst du deinen Lebensatem aus, dann wird wieder neues Leben geboren. So machst du das Gesicht der Erde neu. Das ist Hoffnung. Das ist alttestamentliche Hoffnung. Gott schafft neu. Es bleibt nicht bei diesem letzten Tisch. Gott hat auch Hoffnung für die Welt. Gott schickt Jesus in die Welt. Gott sendet uns in die Welt. Im Namen Jesu. Mich erinnert das sehr an so ein Lied, Gemeinschaftsliederbuch, Liederdichter. Ehe du geboren wurdest, hat dich Gott erkannt. Oft hat dir im Herzen schon sein Wort gebrannt. Menschen merken in ihrem Herzen irgendwie, hey, wofür lebe ich? Warum lebe ich? Ist das denn alles, wofür ich lebe oder wie? Das brennt im Herzen von Menschen. Und dann geht es weiter. Hell und dunkel deines Lebens sind ein Ruf nach Haus. Hell und dunkel deines Lebens. Voller Tisch, leerer Tisch sind ein Ruf nach Haus. Wofür lebst du? Worauf stellst du denn dein ganzes Leben ein? Wofür willst du denn da sein in dieser Welt? Und, so endet diese Strophe, und noch immer weichst du seiner Liebe aus. Begreift ihr das? Gott redet hier ziemlich, sag ich mal, erschütternd. Wir werden wach wie der Pharao und wir denken, ach, das gefällt uns aber gar nicht. Aber Gott redet aus Liebe in unser Leben und sagt, Hör mal zu, wofür lebst du? Worauf gründest du denn dein Leben? Und dann bietet uns Gott Rettung an. Dann bietet uns Gott was an, wo wir Halt finden und Erfüllung finden. Und die Welt verlangt nach Deutung. Auch unsere Welt verlangt heute nach Deutung ihrer Fragen. Warum ist das so? Warum geht es dem einen gut und dem anderen schlecht? Die wollen das wissen. Der Pharao will es zumindest wissen. Nicht jeder will es wissen. Manche stellen rhetorische Fragen, manche stellen rechthaberische Fragen, um sich dahinter zu verstecken. Aber der Pharao wollte es wissen. Wenn Gott spricht, gibt es Erwachen und Erschrecken. Das ist ja eigentlich so ein bisschen nur eine Randnotiz. Also wir denken immer, Menschen müssen sich gut fühlen, wenn Gott spricht. Gott kann ganz anders sprechen. Und gerade in den Momenten, wo Menschen merken, mir schwimmt das Leben weg, fragen Sie nach der Wahrheit vielleicht. Fragen Sie vielleicht, Mensch, das kann es doch wirklich nicht sein, wofür ich gelebt habe. Ich will wissen, was dieses Leben, was es mit diesem Leben auf sich hat. Und ist das jetzt alles gewesen oder gibt es doch eine Hoffnung oder gibt es keine? Ist das alles Unsinn, was wir hier machen? Und das finde ich spannend. Wir brauchen dieses Wort, was uns manchmal herausfordert. Auch die Gemeinde Jesu muss so reden und verkündigen, dass Menschen herausgefordert sind. Es ist ein unselig Ding, wenn in manchen Gemeinden, ich möchte nicht über Leute herziehen, aber manchmal tut es mich wirklich anpiepen, nur noch der liebe Gott verkündigt wird. Gott ist immer gut, Gott ist immer lieb, Gott ist immer, der gibt, der will, der will. Ja, Gott will das Beste. Aber er führt uns an Punkte, wo wir sehen, so geht es nicht. So kann ich nicht leben. Der Pharao war vielleicht an so einem Punkt. Und das Spannende immer, Gott spricht in die Welt. Erwachen und Erschrecken kann heilsam sein. Ein verunsicherter Pharao ist das, bei dem war das so. Und da merkt man schon, Gott wirkt. Gott wirkt ja nicht nur in diesem Traum, Gott wirkt auch an diesem Mann. Ich denke, unsere Gedanken von diesem Guten, was wir immer vom Leben haben wollen, immer das Gute, ist unsere Traumwelt, in der wir leben. Gott führt uns durch eine Welt, die voller Hochs und Tiefs ist. Wo wir erleben, wo Dinge sich verzehren, auf die wir noch was gesetzt hatten. Und da redet Gott aber mit einem rettenden Wort. Also das ist der dritte Punkt. Was soll die Welt von allem hören und verstehen und auch ich? Das ist ja diese überraschende Wendung. Dieser Traum ist eigentlich wie so negativ, sage ich jetzt mal, erschreckend. Und dann kommt der Josef und sagt, Pharao, ich habe was Gutes für dich. Gott rettet. Ich habe was Gutes für dich. Gott hilft dir. Da steht, er macht dem Pharao Mut. Er sagt nicht, siehst du, jetzt erlebst du es, dein Leben ist Mist und deine Welt ist Mist und Gott haut jetzt mal voll rein. Er sagt, Gott wird dem Pharao eine gute Antwort geben. Also, was muss die Welt hören? Dass ich ständig rumkrittele, ständig über alles klage? Sie muss Hoffnung hören. Sie muss nur Hoffnung hören. Sie muss hören, in dieser Welt, die so unsicher ist, in dieser Welt, die jeder erlebt, gibt es Hoffnung. In dieser Welt gibt es Halt. In dieser Welt gibt es einen Grund, Gott greift ein, Gott handelt. Das muss die Welt hören, sage ich mal. Wir sollen nicht Boden der Hoffnungslosigkeit sein. Und vielleicht bleibt schnell dieser Eindruck stehen, ja, das Erschrecken, das mögen wir nicht. Aber Hoffnung beginnt, wo Menschen merken, ja Mensch, auf das, worauf ich mich verlasse, ist vielleicht kein Verlass. Aber auf das, was Gott mir zu sagen hat, ist Verlass. Wie Gott in mein Leben sprechen will. Und das ist wieder dieses Bild und dieser Hinweis auf Jesus selber. Jesus möchte Rettung in meinem Leben sein. Das ist dieser Abendmahlstisch, wo wir heute Abendmahl feiern werden und wollen. Wo wir sagen, wir gehen mal weg von diesem Tisch, wo wir, sage ich mal, all die guten Gaben kriegen und wir gehen auch weg von dem, was in meinem, unserem Leben voller vielleicht ja, Schwere, voller Verzehrung ist. Und ich gehe zu diesem Jesus hin und sage, fülle du mein Leben. Fülle du mein Leben. Und ich finde es interessant, Gott schafft nicht die mageren Kühe ab und, oder Gott schafft nicht die mageren Ähren ab, die all das andere verschlingen. Das ist die Welt. So läuft die, so tickt die, bis zu ihrem Ende. Not, Elend, Verlust, bis zum Ende. Aber Gott schafft Rettung. Gott kommt in diese Welt. Gott kommt durch Jesus zu mir. Gott kommt in mein Leben durch Jesus. Und das finde ich so spannend, dass der Josef hier an dieser Stelle, an einer Stelle sagt, Pharao, deshalb soll der Pharao jetzt einen klugen und weisen Mann aussuchen. Ihn solle er als seinen Stellvertreter über Ägypten einsetzen. Das finde ich spannend. Gott hat einen Mann und einen Stellvertreter, der in unser Leben kommen möchte und der unser Leben, unsere Last des Lebens, unsere Not, unsere Schuld, Freud und Leid, alles mitträgt, der es auf seine Schulter nimmt, der uns hindurchträgt, der uns den Blick zu Gott gibt, zu Gottes Liebe, zu Gottes Vergebung, mitten in all diesen Dingen drin. Ich lasse mich weder fangen von all dem Schönen, was es gibt und gehe da drin auf, noch lasse ich mich fangen von all den Tiefen und Dunklen, was es in dieser Welt gibt und was mich verschlingen will. Ich lasse mich nicht davon fangen, weil dieser eine Stellvertreter da ist, der in mein Leben kommt, Jesus. Es ist wieder ein totales Bild auf Jesus. Ich weiß nicht, ob Josef damals direkt an sich so gedacht hat. Und der Pharao sagt jedenfalls, du bist der Mann, in dir ist der Geist Gottes. Der Geist Gottes ist in Jesus. Der Geist Gottes kommt durch Jesus zu mir und in mein Leben. Der Geist Gottes, der eine Weisheit hat in dieser Welt, die chaotisch ist, in dieser Welt, wo es hoch und runter geht, die mich hin und her schmeißt, ist der Geist Gottes, der Tröster, der Stärkende, der Kraft gibt, der mich aufrichtet, der mich durchträgt, der mich ans Ziel bringt, der mir Rettung schenkt. Wie blind sind wir oft. Wie blind, wie der Pharao. Wir denken, mein fetter Nil macht mich satt. Und wir erleben genau an dieser Stelle, wo wir drauf gesetzt haben, auf unser Vermögen, Bankkonto, Wissen, auf unsere Gesundheit, auf unsere Beziehungen, dass sie einmal weg sind. Aber Jesus ist nicht weg. Jesus steht zu mir. Der Stellvertreter. Und natürlich ist das hier keine Gleichnisgeschichte und ich lege sie gleichnismäßig aus. Natürlich ist das eine Geschichte in dieser Situation. Und ich spreche wie ein Gleichnis darüber, ich will aber einen Blick aufwerfen, dass in dem mehr drin steht als eine einfache Formel. Lebe wie Josef, sei immer geduldig, diene ordentlich und dann wird dich Gott erheben. Und dann wird dich Gott mal irgendwie so an die oberste Stelle stellen. Darum geht es hier in der Geschichte gar nicht. Wisst ihr, wo Josef zum Ende steht? Er muss seinen hebräischen Namen ablegen, er kriegt einen ägyptischen Namen. Er muss eine Frau eines Priesters heiraten. Da hat ihn keiner gefragt. Er muss dort in dieser Welt leben, der Ägypter, wie ein Ägypter, obwohl er im Herzen ein Hebräer ist. Einer, der an Gott glaubt, der Gott lieb hat. Ist das jetzt die tolle Lösung des Lebens? Also wo er sagt, ey, hier, jetzt geht's los, das Leben. Nein. Er bleibt da oben ein Diener. Er bleibt da oben einer, der von Gott sich berufen sieht, um ein Segen in der Welt für sein Volk zu sein. Das finde ich spannend an dieser Geschichte. Und unsere einfachen Formeln, die wir manchmal aus der Bibel rausholen, die sind manchmal wirklich schlimm. Ich finde das spannend. Noch so ein Gedanke, fette und dürre Jahre. Ich fand mal ein schönes Zitat von Spurgeon. Gott schenkt uns auch durch Jesus ganz viel. Also die Leute haben damals 20% abgeben müssen. Ich denke, wir sollten Jesus nicht 20% abgeben, wir sollen Jesus 100% abgeben, dass er unser Leben erhält und reich macht. Mehr, weniger hat er nicht verdient. 100%. Darum ruft er uns. Vielleicht spricht er uns jetzt an. Ich weiß es nicht. Spurgeon hat mal zu diesem Gleichnis von den fetten Jahren und den mageren Jahren, Kühe und Ehren, hat er Folgendes gesagt, Bezug auf Christen. Also Gott legt in mein Leben ja auch was rein. Es kann auch weg sein. Und da sagt er, ich erfuhr, wie nötig es ist, mich vor mageren Gebeten, mageren Lobliedern, magerem Gehorsam und mageren Herzenserkenntnissen zu hüten. Denn sie fressen das Fett meines Trostes und meines Friedens. Wenn ich das Gebet auch nur kurze Zeit vernachlässige, so verliere ich alle geistige Frische, die ich schon erlangt habe. Wenn ich keine neuen Vorräte vom Himmel beziehe, verzehrt sich alles in der Hungersnot, die über meine Seele hereinbricht. Und das möchte ich in diesen Gedanken mal verlängern. Jesus hat ja nicht ganz anders geredet. Er hat zu seinen Jüngern geredet, hat ja Bergpredigt geredet. Das letzte Mal haben wir ein Stück aus der Bergpredigt gehört, auch aus dem Kapitel 7. Und da steht ganz zum Schluss dieses Gleichnis vom Hausbau. Da geht es auch um ein großes Haus, Pharao, ne? Großes Haus. Und da geht es darum, wo baust du dein Haus hin? Und da sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Wer meine Worte hört und tut, der ist es, der sein Leben auf Fels baut. Da geht es auch um die Frage, bleibt was bestehen oder ist nachher alles weg? Und das ist ein geistliches Wort. Das ist ein geistliches Wort. Wer meine Worte hört und tut. Der Pharao erlebt, weil er sagt, Josef, du bist der Mann, der Geist Gottes in dir. Du bist der Stellvertreter. Hier, sofort in Ägypten, werde tätig, mach das. Wie gehe ich mit Jesus um? Wer ist Jesus in meinem Leben? Jesus, mach das. Jesus, handle in meinem Leben. Dein Wort. Ich will darin leben. Ich will es tun. Ich will nicht, dass zum Schluss verzehrt ist alles. Ich will aus deiner Rettung leben. Wer meine Worte hört und tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und als die Sturm kam, all diese Niederlagen, all die tiefen, schwierigen Dinge des Lebens und an sein Haus stoßen, der Flut und der Sturm, fiel es nicht um. Es fiel nicht um. Es blieb. Es stand. Jesus war da. Sein Wort hat dein Leben geprägt. Ich denke, darum geht es uns. Und darum geht es Gott. Weil so sein Wille in unser Leben kommt. Und weil so sein Wille geschieht, was in der Welt sein soll. In einer Welt, die chaotisch ist. Diese zwei Tische werden immer bleiben. Die Rettung werden wir immer brauchen. Immer. Vergebung, Gnade, Neuanfang. Wir werden sie immer brauchen. Wir werden sie nicht los. Darum feiern wir heute Abend mal. Also ganz wichtig, wenn Gott geredet hat, dann soll was geschehen. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, ich weiß nicht, vielleicht war jetzt manches ein bisschen überspitzt oder vielleicht jetzt auch nicht gerade so feinfühlig oder so. Aber du bist der Gott, der uns begegnet, der uns begegnen will in unserer schwachen Stunde, in den Momenten unserer Unsicherheit, und da bist du in besonderer Weise da und willst auch reden. Und wir bitten dich, dass wir dich und deine Kraft neu erfahren und suchen. Dass wir neu sagen, Jesus, du bist der Retter. Du bringst die Wende. Du bringst die Veränderung. Lass mich deinen Willen tun, suchen, wollen, erkennen, darin leben. Schenk, dass in unserem Leben etwas bleibt, auch in unserer Gemeinde, in unserem Miteinander, sei uns bitte gnädig und segne uns, wenn wir heute an deinen Tisch gehen. Vielleicht nochmal anders als durch Worte. Herr, du bist da in Hingabe zu uns gekommen. Du hast dein Leben aufgeopfert. Und etwas davon soll ja auch unser Leben ein Stück prägen. Dazu hilf uns. Wir können es oft nicht. Amen.